Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt steht im zweiten Buch Mose in Kapitel 1. Wir wollen uns heute das ganze Kapitel angucken. Zweite Mose Kapitel 1 und damit eine neue Reihe starten durch das zweite Buch Mose. Und bevor ich den Abschnitt in zweite Mose lese, möchte ich euch einen kurzen Abschnitt aus der Apostelgeschichte vorlesen. Zwei Verse aus Kapitel 7, braucht ihr jetzt nicht mit aufzuschlagen. Aber das ist aus der Begebenheit, wo Stephanus kurz vor seiner Steinigung dem Hohen Rat erklärt, was im Prinzip das gesamte Alte Testament zusammenfasst. Und er spricht dort auch über Mose und über das, was Mose aufgeschrieben hat. Und er sagt dort über Mose, das ist der Mose, der zu den Söhnen Israels gesagt hat, einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern, auf ihn sollt ihr hören. Das ist der Mose, welcher in der Gemeinde in der Wüste war, zwischen dem Engel, der auf dem Berg Sinai zu ihm redete, und unseren Vätern. Das ist der Mose, der lebendige Worte empfing, um sie uns zu geben. Das heißt, Mose ist jemand, der lebendige Worte empfing, um sie uns zu geben, sagt Stephanus. Und er sagt Stephanus mehr als 1000 Jahre nach Mose. Das heißt, die Worte des Mose sind, wie alle Worte der Bibel, zeitlos gültig. Und sie sind lebendige Worte. Und dieses lebendige Wort, was Mose uns durch den Heiligen Geist aufgeschrieben hat, das wollen wir uns jetzt in den nächsten Wochen und Monaten angucken. Und ich lese uns dazu 2. Mose Kapitel 1, das ganze Kapitel. Und dies sind die Namen der Söhne Israels, die nach Ägypten gekommen waren. Sie kamen mit Jakob, jeder mit seinem Haus. Ruben, Simeon, Levi und Juda. Issachar, Sebulon und Benjamin, Dan und Naphtali, Gad und Asser. Und die ganze Nachkommenschaft Jakobs betrug damals 70 Seelen. Josef aber war schon vorher in Ägypten. Und Josef starb und alle seine Brüder und jene ganze Generation. Aber die Kinder Israels waren fruchtbar, regten und mehrten sich und wurden so zahlreich, dass das Land von ihnen voll wurde. Da kam ein neuer König auf über Ägypten, der nichts von Josef wusste. Der sprach zu seinem Volk, siehe, das Volk der Kinder Israels ist zahlreicher und stärker als wir. Wohlan, lasst uns kluge Maßnahmen gegen sie ergreifen, dass sie nicht zu viele werden. Sie könnten sonst, wenn sich ein Krieg erhebt, womöglich zu unseren Feinden übergehen und gegen uns kämpfen und aus dem Land ziehen. Darum setzte man Sklaventreiber über sie, um sie durch Lasten zu bedrücken. Und sie bauten dem Pharao die Vorratsstädte Pithom und Ramses. Je mehr sie aber das Volk bedrückten, desto zahlreicher wurde es und desto mehr breitete es sich aus, sodass ihnen vor den Kindern Israels graute. Darum zwangen die Ägypter die Kinder Israels mit Gewalt zum Dienst. Und sie machten ihnen das Leben bitter mit harter Zwangsarbeit an Lehm und Ziegeln und mit allerlei Feldarbeit, lauter Arbeiten, zu denen man sie mit Gewalt zwang. Und der König von Ägypten redete mit den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schifra und die andere Pua hieß. Und er sprach, wenn ihr die Hebräerinnen entbindet, so seht auf der Stelle nach. Wenn es ein Sohn ist, so tötet ihn. Ist es aber eine Tochter, so lasst sie leben. Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, was ihnen der König von Ägypten befohlen hatte, sondern sie ließen die Knaben leben. Da ließ der König von Ägypten die Hebammen rufen und fragte sie, warum tut ihr das, dass ihr die Knaben leben lasst? Da antworteten die Hebammen dem Pharao, nun, die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen, sie sind lebhafter. Ehe die Hebammen zu ihnen kommen, haben sie geboren. Und Gott segnete die Hebammen. Das Volk aber vermehrte sich und nahm gewaltig zu. Und es geschah, weil die Hebammen Gott fürchteten, baute er ihnen Häuser. Da gebot der Pharao seinem ganzen Volk und sprach, werft alle Söhne, die ihnen geboren werden, in den Nil, aber alle Töchter lasst leben. Soweit Gottes Wort. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, Ägypten vor mehr als 3000 Jahren. Es ist über 40 Grad im Schatten. Aber von Schatten ist weit und breit nichts zu sehen. Die Sonne scheint unerbittlich auf deinen nackten Rücken. Der Schweiß rinnt nur so an dir herunter. Auf deinem Rücken klaffen offene Wunden, die dir die Wärter mit ihren grausamen Peitschen zugefügt haben, weil sie der Meinung sind, dass du nicht schnell genug arbeitest. Der Schmerz ist vor allem dann kaum auszuhalten, wenn dir der Schweiß direkt in die Wunden läuft. 12 und mehr Stunden musst du am Tag arbeiten und das in dieser unerbittlichen Hitze. Und so langsam befürchtest du, wahnsinnig zu werden. Manchmal geht dein Blick nach rechts und nach links. Und dort arbeiten zwei Volksgenossen von dir. Und ihren blut- und schweißüberströmten Körpern siehst du an, dass es ihnen nicht besser geht als dir. Und bei all dem kannst du nicht mehr besonders viel denken. Manchmal denkst du an deine Familie, deine Frau und deine Kinder zu Hause. Nur noch selten kannst du sie sehen. Und der Gedanke, ob es ihnen gut geht, macht dich fertig. Und dann ist da noch dein Gott. Früher erzählte man sich wunderbare Geschichten über ihn. Ja, vor ungefähr 500 Jahren soll er deinem Vorfahren Abraham begegnet sein. Er behauptete von sich, der einzige Gott zu sein, den es gibt. Und damit war er anders als alle anderen Götter, die man sonst in der Welt kannte. Und er hatte dem Abraham versprochen, ihn reich zu segnen mit vielen Nachkommen und einem eigenen Land. Und tatsächlich wart ihr, also Abrahams Nachkommen, ein riesiges Volk geworden. Aber von einem eigenen Land seid ihr weit entfernt. Als Abrahams Nachkommen lebt ihr in Ägypten. Und seit einiger Zeit werdet ihr von den Ägyptern mit dieser schrecklichen Zwangsarbeit zu Tode gequält. Eigentlich hast du keine Lust mehr, über diesen Gott nachzudenken. Diesen Gott, der anscheinend aufgehört hat, sich um dich zu kümmern. Und die einzige Frage, die dir in deinem Kopf herumschwirrt, ist: Wo ist Gott? Wo ist er in dieser Situation? Hat er nicht gesagt, dass er ein guter Gott ist? Wo ist Gott? Deutschland im Jahr 2018. Was für ein Tag. Die Nachricht, die du heute bekommen hast, die hat dir den Boden unter den Füßen weggezogen. Und all das, was in letzter Zeit so auf dich eingeprasselt ist, war einfach zu viel für dich. Und eigentlich würdest du gerne einschlafen, aber du kannst es nicht. Du wälzt dich in deinem Bett von links nach rechts und findest einfach keine Ruhe. Zum Beten fehlt dir die Kraft. Du bist zu müde, um klar zu denken, und zu aufgewühlt, um einzuschlafen. Und die einzige Frage, die dir in deinem Kopf herumschwirrt, ist: Wo ist Gott? Wo ist er in dieser Situation? Hat Gott nicht gesagt, dass er ein guter Gott ist? Wo ist Gott? Wo ist Gott? Das ist das Thema für heute Morgen und ich habe 3 Punkte. Erstens, Gott hat dich beschenkt, auch wenn es sich gerade nicht so anfühlt. Zweitens, Gott sitzt am Steuer, auch wenn du es nicht siehst. Und drittens, Gott zu fürchten lohnt sich, auch wenn es dich etwas kostet. Thema ist, wo ist Gott? Und dann 3 Punkte, Gott hat dich beschenkt, auch wenn es sich gerade nicht so anfühlt. Gott sitzt am Steuer, auch wenn du es nicht siehst. Und Gott zu fürchten lohnt sich, auch wenn es dich etwas kostet. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es häufig so, wenn ich unter einer Sache leide, nimmt sie mich total gefangen. Ja, diese Sache bestimmt dann meine Stimmung, meine Gefühle und mein ganzes Denken. Und dabei vergesse ich gern alles um mich herum. Oder es wird mir egal. Mir wird egal, wie es anderen geht. Und ich vergesse meine Vergangenheit. Und gerade diese Vergesslichkeit ist ein Problem. Vielleicht geht es uns wochenlang richtig gut. Und dann geht es uns einen Tag richtig schlecht. Und an diesem Tag sind wir so unzufrieden, dass wir die ganze Zeit, wo es uns gut ging, einfach vergessen. Ich glaube, dass das ein großes Problem von uns Menschen ist, gerade von uns Christen. Und deswegen betet David in Psalm 103: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele, auch dann, wenn es uns gerade nicht gut geht. Und wenn wir gerade in einer Situation sind, wo wir vielleicht nicht so viel Grund zum Loben haben, dann vergiss nicht, was er dir in der Vergangenheit Gutes getan hat. Ja, wenn wir fragen, wo ist Gott, dann sollten wir diese Frage niemals nur aus dem Moment jetzt gerade stellen, sondern wir sollten unser ganzes Leben in den Blick nehmen. Und da wird jeder von euch unzählige Beispiele dafür finden, dass Gott gut zu euch war. Mein erster Punkt: Gott hat dich beschenkt, auch wenn es sich gerade nicht so anfühlt. Und um uns das deutlich zu machen, fängt Mose sein zweites Buch nicht mit dem Problem an. Ich habe ja heute mit dem Problem angefangen, nämlich der Unterdrückung durch die Ägypter. Mose tut das nicht. Er schreibt nicht direkt am Anfang, wie schlecht es dem Volk ging, sondern er gibt in den ersten 7 Versen einen Kurzrückblick auf das erste Buch Mose. Die Botschaft ist, denkt an Gottes Verheißungen und was er euch daraufhin bereits alles geschenkt hat. Ja, worauf blickt Mose in den ersten 7 Versen vom zweiten Buch Mose zurück? Oder anders gefragt, worum ging es im ersten Buch Mose? Ja, dort lesen wir ganz am Anfang, dass Gott diese Welt geschaffen hat. Die Krönung der Schöpfung sind wir Menschen. Und das erste Menschenpaar Adam und Eva lebte in perfekter Gemeinschaft mit Gott. Und sie bekamen damals von Gott folgenden Auftrag. In 1. Mose 1, Vers 26, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde. Adam und Eva hatten diesen Auftrag, die Herrlichkeit Gottes über die ganze Welt auszubreiten. Aber Adam und Eva rebellierten gegen Gott. Und die wunderschöne Beziehung zwischen Gott und den Menschen war zerbrochen. Und so kann man bis Kapitel 11 weit nachlesen, welche schrecklichen Folgen die Sünde für die Menschen hatte. Aber Gott macht auch deutlich, er ist nicht fertig mit den Menschen. Die Menschen leben in Rebellion gegen ihn, aber er wählt sich einen Mann aus und sagt zu ihm, ich will dein Gott sein und du und deine Nachkommen, ihr sollt mein Volk sein. Und die Verheißung Gottes an diesen Abraham, die kann man so ganz gut zusammenfassen. Gott verspricht dem Abraham und seinen Nachkommen, ich mache euch zu einem riesigen Volk mit einem eigenen Land und ich werde über euch herrschen und euch segnen. Kurz auf den Punkt gebracht, Gottes Volk an Gottes Ort unter Gottes Herrschaft und Segen. Das war die Verheißung Gottes an Abraham. Die Geschichte dieses Volkes, die beginnt sehr klein. Ja, sie geht über Abraham, dann in den Kapiteln danach zu seinem Sohn Isaak und dann zu dessen Sohn Jakob. Und dieser Jakob, der hatte 12 Söhne. Aber diese 12 Söhne, die fallen vor allem dadurch auf, dass sie vollkommen unreif und sündig sind. Und irgendwann sorgen sie dafür, dass einer von ihnen, Josef, nach Ägypten verkauft wird als Sklave, weil sie neidisch auf ihn sind. Und ihrem Vater Jakob erzählen sie, dass Josef von wilden Tieren gefressen worden sei. Jahre gehen ins Land und irgendwann befürchtet Jakob, dass er und seine Familie bald an einer Hungersnot sterben müssen. Denn es gab seit Jahren kein Essen und die Suche nach Nahrung führt sie nach Ägypten. Und Gott hatte die Geschichte so gelenkt, dass Josef zum zweiten Mann im Staat hinter dem Pharao geworden war. Und Josef hatte dort den Auftrag bekommen, die Getreideversorgung für die Jahre der Hungersnot sicherzustellen. Und so machen sich die 11 verbliebenen Söhne von Jakob auf nach Ägypten, um dort Getreide zu besorgen und sie treffen ihren Bruder Josef wieder, der inzwischen vom Sklaven zum Herrscher über Ägypten aufgestiegen war. Natürlich haben die Brüder Angst vor Josef, aber am Ende vergibt Josef ihnen und holt sie mit ihren Familien und ihrem alten Vater Jakob nach Ägypten. Und an dieser Stelle setzt das zweite Buch Mose ein. Ich lese uns nochmal die Verse 1 bis 5. Und dies sind die Namen der Söhne Israels, die nach Ägypten gekommen waren. Sie kamen mit Jakob, jeder mit seinem Haus. Ruben, Simeon, Levi und Juda, Issachar, Sebulon und Benjamin, Dan und Naphtali, Gad und Asser. Und die ganze Nachkommenschaft Jakobs betrug damals 70 Seelen, Josef aber war schon vorher in Ägypten. Ja, das Erste, was auffällt, ist, dass das zweite Buch Mose mit einem Und beginnt. Und jeder von euch weiß aus dem Deutschunterricht, man beginnt einen Text nicht mit dem Wort Und. Das zweite Buch Mose fängt aber doch mit dem Wort Und an. Warum? Ich glaube, weil der Heilige Geist uns deutlich machen möchte, beim zweiten Buch Mose geht es nicht mit einer völlig neuen Geschichte los, sondern das, was er hier berichtet, knüpft direkt an das, was vorher im ersten Buch Mose berichtet war. Es ist kein unabhängiges Buch, was irgendwo in der Luft hängt, sondern Teil eines viel größeren Buches, nämlich der ganzen Bibel. Und das Zweite, was wir in diesen Versen sehen, aus dem kleinen Volk Gottes, was ursprünglich nur aus den 2 Personen Abraham und Sarah bestanden hatte, war mittlerweile ein kleines Volk von über 70 Leuten geworden. Ja, Gott hatte ja verheißen, ich will euch zu einem großen Volk machen. Und wir sehen, so langsam macht er seine Verheißungen wahr. Aber es bleibt nicht bei 70 Leuten. Verse 6 und 7. Und Josef starb und alle seine Brüder und jene ganze Generation. Aber die Kinder Israels waren fruchtbar, regten und mehrten sich und wurden so zahlreich, dass das Land von ihnen voll wurde. Natürlich lebten Jakob und seine 12 Söhne nicht ewig dort in Ägypten. Eines Tages starben sie. Aber das war nicht das Ende der Geschichte, denn jetzt ging es erst richtig los. Aus der Großfamilie von ca. 70 Leuten wurde innerhalb von einigen Generationen ein großes Volk. Und es ist sehr interessant, wie Mose das hier formuliert. Er schreibt in Vers 7, aber die Kinder Israels waren fruchtbar, regten und mehrten sich und wurden so zahlreich, dass das Land von ihnen voll wurde. Ja, Mose verwendet hier eine ganz ähnliche Formulierung wie in 1. Mose 1. Damals hatte Gott zu Adam und Eva gesagt, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde. Ganz bewusst erinnert Mose hier in Vers 7 an das Paradies. Ja, im Paradies sollten Adam und Eva seine Herrlichkeit über die ganze Welt verbreiten. Und weil die Menschen rebellierten, wollte Gott jetzt das Gleiche nicht mehr mit der ganzen Menschheit tun, sondern mit seinem erwählten Volk Israel. Das Volk Israel sollte Gottes Herrlichkeit im ganzen Land Ägypten verbreiten und Gott segnete sie dabei, indem er sie sehr fruchtbar machte. Aus einer Großfamilie war innerhalb von wenigen Generationen ein großes Volk geworden. Ja, und das Volk Israel ist der erste von 4 Hauptcharakteren, die wir im 2. Buch Mose sehen werden. Mit 2 weiteren werden wir uns später in der Predigt beschäftigen und den 4. werden wir dann in Kapitel 2 kennenlernen. Wo ist Gott? Das ist die Frage, die sich die israelitischen Männer vermutlich jeden Tag gestellt haben. Und das ist die Frage, die du vielleicht zur Zeit stellst oder zumindest von Zeit zu Zeit. Wo ist Gott? Und bevor du zulässt, dass deine Gefühle dir die Antwort diktieren, denk doch einfach mal darüber nach, was Gott schon alles Gutes in deinem Leben getan hat. Denk zum Beispiel an das, was wir vor einigen Wochen in Römer 8 gelesen haben. Ja, da stellt Paulus an einer Stelle diese Frage, was wollen wir nun hierzu sagen? Wir könnten auch sagen, was sollen wir sagen, wenn uns das Leben fast zwangsläufig die Frage stellt, wo ist Gott? Was sollen wir dann sagen? Die Antwort, die Paulus gibt, ist wunderschön. Er sagt, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Herr Paulus sagt hier in Römer 8, weil Gott in der Vergangenheit dir schon sein größtes Geschenk gemacht hat, nämlich seinen eigenen Sohn. Wie sollte er dich jetzt verlassen können? Wie sollte er auf die Frage, die du ihm vielleicht stellst, Gott, wo bist du, antworten mit, du bist mir egal geworden. Das würde er niemals tun, denn er hat dir schon sein größtes Geschenk gemacht. Was Gott mit dir angefangen hat, das wird er auch zu Ende bringen. Und deswegen, wenn du fühlst in deinem Leben, wenn sich dein Leben so anfühlt, als wäre Gott weit, weit weg, denk an das, was er alles in der Vergangenheit schon für dich getan hat. Und das ist der Grund, warum Mose sein 2. Buch nicht mit dem Leid des Volkes beginnt, sondern erinnert das Volk daran, was Gott Wunderbares im 1. Buch versprochen hat. Wie Gott aus all dem Versagen der Menschen und aller Rebellion der Menschen etwas Wunderbares geschaffen hat. Gottes Volk an Gottes Ort unter Gottes Herrschaft und Segen. Ja, das war das Versprechen an Abraham. Und Gott hatte viel davon wahrgemacht. Ja, sie waren ein großes Volk geworden. Und sie wurden von Gott reich gesegnet. All das sehen wir in Vers 7. Aber sie waren eben noch nicht an Gottes Ort, sondern sie waren in der Fremde, im Land Ägypten. Und genau das wurde ganz plötzlich zu einem riesigen Problem. Ich lese die Verse 8 bis 11. Da kam ein neuer König auf über Ägypten, der nichts von Josef wusste. Der sprach zu seinem Volk, siehe, das Volk der Kinder Israels ist zahlreicher und stärker als wir. Wohlan, lasst uns kluge Maßnahmen gegen sie ergreifen, dass sie nicht zu viele werden. Sie könnten sonst, wenn sich ein Krieg erhebt, wohlmöglich zu unseren Feinden übergehen und gegen uns kämpfen und aus dem Land ziehen. Darum setzte man Sklaventreiber über sie, um sie durch Lasten zu bedrücken. Und sie bauten dem Pharao die Vorratsstädte Pithom und Ramses. Seit Josefs Tod sind zwischen 200 und 400 Jahren vergangen. Die Nachkommen Josefs, Nachkommen Jakobs, waren zu einem großen Volk geworden und es waren Pharaonen gekommen und gegangen. Und eines Tages war mal wieder ein neuer Pharao auf dem Thron und der wusste nichts mehr von Josef. Der wusste nichts mehr davon, dass ein Vorfahr dieser Israeliten einst den Ägyptern das Leben gerettet hatte. Und damit betritt nun der zweite Hauptcharakter des Buches die Bühne. In den Versen 1 bis 7 haben wir das Volk Israel gesehen, jetzt der Pharao. Und dieser neue Pharao hatte sich sein Land angeguckt und hatte gemerkt, im Vergleich zu den Ägyptern wurden die Israeliten immer mehr. Und er bekam es mit der Angst zu tun. Was passiert, wenn die Israeliten hier die Macht übernehmen und uns Ägypter unterdrücken? Oder was passiert, wenn die Israeliten sich mit einer fremden Macht verbünden, die uns angreift und die beiden Mächte dann zusammen uns platt machen? Wenn die Israeliten so weiterwachsen, dann haben wir ziemlich bald ein Problem. Und diese Angst, die war nicht ganz unbegründet. Tatsächlich gab es in der ägyptischen Geschichte ein Volk, das die Ägypter die Hyksos nannten. Und ähnlich wie die Israeliten waren die Hyksos aus dem Osten gekommen. Aber anders als die Israeliten lebten sie nicht friedlich in Ägypten, sondern sie hatten dort den Pharao vertrieben und selbst die Herrschaft übernommen. Und erst nach 150 Jahren war es den Ägyptern gelungen, die Hyksos zu vertreiben und wieder selbst Herrscher über Ägypten zu sein. Und von daher hatten die Ägypter so eine Art Trauma, was fremde Völker anging. Und der Pharao stellte sich jetzt die Frage, würden die Israeliten nicht dasselbe machen, wenn sie es nur könnten? Also plant er, die israelitischen Männer zu versklaven. Und im Schweiße ihres Angesichts müssen sie für den Pharao zwei ganze Städte bauen. Und diese Städte waren hauptsächlich dazu gedacht, Nahrungsmittel zu lagern und Militär dort unterzubringen, um die Grenze zu sichern. Ich weiß nicht genau, was sich der Pharao bei diesem Plan gedacht hat. Vielleicht so etwas wie, ich schlage einfach mal zwei Fliegen mit einer Klappe. Erstens, ich brauche ein paar neue Städte und irgendwer muss sie bauen, dass es die Israeliten machen. Und zweitens, wenn die Männer nach der Arbeit dann heimkommen, dann denken sie an nichts anderes als an Schlafen. Und auf diese Weise kann ich, Pharao, die Geburtenrate ganz natürlich senken. Strategisch nicht dumm, aber für das Volk Israel schrecklich. Ja, sie kannten ja alle seit frühester Kindheit die Verheißung Gottes. Die Verheißung, die Gott ihrem Vorfahren Abraham, Isaak und Jakob gegeben hatte. Ihr werdet ein großes Volk sein, in eurem eigenen Land, unter Gottes Herrschaft und Segen. Einen eigenen Ort hatten sie noch nie gehabt. Aber jetzt gingen auch die anderen Dinge plötzlich verloren. Ja, von Gottes Herrschaft und Segen war von einem auf den anderen Tag nichts mehr zu sehen. Und dass sie überhaupt noch ein Volk bleiben würden, war jetzt längst nicht mehr sicher. Und in den Köpfen der Israeliten hämmerte die Frage, wo ist Gott? Ja, in den Köpfen der Männer, die unter diesen unmenschlichen Bedingungen schuften mussten. Und in den Köpfen der Frauen und Kinder, die ihre Männer und Väter kaum mehr zu Gesicht bekamen, wo ist Gott? Und tatsächlich, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, hat Gott bisher die Bühne nicht betreten. Wir sind mittlerweile bei Vers 11 angekommen und wir haben nichts von Gott gelesen. Und doch ist er da. Ohne direkt aufzutreten, hat er seine Finger im Spiel. Ja, das sehen wir schon in Vers 7. Da heißt es, das Volk vermehrte sich und wurde reich gesegnet. Ja, und dann in Versen 8 bis 11 versucht der Pharao alles, um das Volk klein zu halten. Und was passiert? Vers 12. Je mehr sie aber das Volk bedrückten, desto zahlreicher wurde es. Und desto mehr breitete es sich aus, sodass ihnen vor den Kindern Israels graute. Ja, jetzt wird es ironisch. Der Pharao startete sein Zwangsarbeitsprogramm mit unter anderem zwei Zielen. Ja, er wollte erstens, dass das Volk kleiner wurde. Und er wollte zweitens, dass das Volk vor ihm Angst hatte. Und was passiert? Das Volk Israel wächst fröhlich weiter. Und zwar, je mehr sie bedrückt wurden, umso mehr wuchsen sie. Gegen alles, was man erwarten würde. Und obendrauf kam die zweite Ironie. Die Ägypter wollten, dass die Israeliten vor ihnen Angst hatten. Aber am Ende des Tages hatten die Ägypter Angst vor den Israeliten. Dumm gelaufen. Die Ironie der Geschichte ist kein Zufall. Sie ist Gottes Ironie. Und sie zeigt uns, dass Gott das alles unter Kontrolle hat. Gott ist da. Auch wenn es damals im Volk Israel niemand so erlebt hat, hat Gott nicht die Kontrolle verloren, hat sein Volk nicht vergessen. Und deswegen habe ich meinen zweiten Punkt genannt. Gott sitzt am Steuer, auch wenn du es nicht siehst. Wenn Gott die völlige Kontrolle hat, warum wird er dann nicht erwähnt? Ich kann mir gut vorstellen, dass der Heilige Geist uns mit in die Erfahrungswelt der Israeliten damals nehmen möchte. Ja, für sie sah es so aus, als wäre Gott nicht da. So wie es für uns aussieht, als hätte Gott seine Finger nicht im Spiel, wenn wir das hier lesen. Für die Israeliten stellt sich die Frage, wo ist Gott? Und für uns stellt sich beim Lesen die gleiche Frage. Aber wenn wir dann genau hingucken, wenn wir zwischen den Zeilen lesen, wenn wir über diese Verse nachdenken, dann sehen wir, wie Gott handelt und wie er den Pharao sogar, was könnte man sagen, auf den Arm nimmt. So nach dem Motto, ja, Pharao, probier doch mal, dich mit mir und meinem Volk anzulegen. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Schau mir kurz auf uns heute. Wenn du leidest und wenn dir die Frage im Kopf hämmert, wo ist Gott, dann zeigt dir diese Geschichte heute Morgen. Denk an die Vergangenheit und alles, was Gott schon in deinem Leben getan hat. Das war der erste Punkt. Aber zweitens, sei dir auch heute sicher, dass Gott die völlige Kontrolle hat. Unabhängig davon, ob du sein Handeln in diesem Moment erkennen kannst, unabhängig davon, ob du sein Handeln im Moment verstehen kannst oder ob es für dich so aussieht, als hätte er sich zurückgezogen. Gott zieht sich nicht zurück. Aber er handelt auch nicht immer so, dass wir seine Wege nachvollziehen können. Manchmal handelt er ganz versteckt im Hintergrund. Manchmal lässt er dich ganz unten durchgehen. Aber er lässt dich niemals allein. Gott ist da, auch wenn du es im Moment nicht sehen kannst. Zurück nach Ägypten vor mehr als 3000 Jahren. Was tut der Pharao, nachdem seine Maßnahmen eher wenig Erfolg hatten? Er gibt in seinem kosmischen Ringkampf, den er mit Gott führt, ohne es zu wissen, nicht auf. Er läutet die nächste Runde ein. Wenn die bisherigen Maßnahmen nicht funktioniert haben, dann setze ich halt einen drauf. Verse 13 bis 14. Darum zwangen die Ägypter die Kinder Israels mit Gewalt zum Dienst. Und sie machten ihnen das Leben bitter mit harter Zwangsarbeit an Lehm und Ziegeln und mit allerlei Feldarbeit, lauter Arbeiten, zu denen man sie mit Gewalt zwang. Zwei Verse und in diesen zwei Versen taucht dreimal das Wort Zwang auf. Ja, auch vorher hatten sie natürlich diese ganzen Arbeiten alles andere als freiwillig getan. Aber jetzt wurde das Ganze noch viel härter. Ja, die Städte waren gebaut. Jetzt mussten sie halt andere Städte bauen. Oder auf den Feldern schuften oder egal was. Hauptsache, sie arbeiteten so schwer, dass sie sich nicht weiter vermehrten. Aber auch die Zwangsarbeit aus den Versen 13 und 14 scheint nicht zu wirken. Also geht der Pharao einen Schritt weiter. Er sagt sich, wenn schon die Israeliten nicht aufhören, sich zu vermehren, dann müssen eben die Kinder direkt nach der Geburt sterben. Verse 15 und 16. Und der König von Ägypten redete mit den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schifra, die andere Pua hieß. Und er sprach, wenn ihr die Hebräerinnen entbindet, so seht auf der Stelle nach. Wenn es ein Sohn ist, so tötet ihn. Ist es aber eine Tochter, so lasst sie leben. Schifra und Pur Das waren die Hebammen des Volkes. Ja, es ist gut möglich, dass es deutlich mehr Hebammen gab. Und die beiden, die Chefin der Hebammen waren, wenn sie nämlich wirklich nur zu zweit gewesen wären, dann hätten sie eine ganze Menge zu tun gehabt. Sie hatten den Befehl des Pharaos, alle neugeborenen Jungen zu töten. Und wie reagierten sie auf diesen grausamen Befehl? Vers 17 bis 19. Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, was ihnen der König von Ägypten befohlen hatte, sondern sie ließen die Knaben leben. Da ließ der König von Ägypten die Hebammen rufen und fragte sie, warum tut ihr das, dass ihr die Knaben leben lasst? Da antworteten die Hebammen dem Pharao, nun, die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen, sie sind lebhafter. Ehe die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie geboren. Die Hebammen fürchteten Gott. Auch das ist eine Ironie der Geschichte. Der Pharao will, dass die Israeliten ihn fürchten. Aber er fürchtet die Israeliten und die einzigen Israeliten, die uns mit Namen begegnen in dieser ganzen Geschichte, die fürchten Gott. Aber Gott in dieser Situation zu fürchten, war alles andere als einfach. Ja, so einen Befehl zu kriegen, das muss man erstmal verdauen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die beiden in der Nacht, nachdem sie diesen Befehl bekommen haben, auch nur ein Auge zugedrückt haben. Vermutlich hat auch in ihren Köpfen diese Frage gehämmert: Wo ist Gott? Hat Gott uns vergessen? Und doch haben sie sich entschieden, Gott mehr zu fürchten als den Pharao und dem König von Ägypten nicht zu gehorchen. Und der Pharao merkt natürlich ziemlich schnell, dass das nicht läuft mit seinem Befehl. Und er lässt die beiden zu sich rufen. Und was dann kommt, das hat bei Christen schon immer für nachdenkliche Gesichter und Diskussionen gesorgt. Denn die beiden haben dem Pharao eiskalt ins Gesicht gelogen. Und wenn ihr mich fragt, sogar noch ziemlich schlecht. Was sagt Gott dazu? Schließlich verbietet Gott es sowohl im Alten als auch im Neuen Testament zu lügen. Es gibt Ausleger, die sagen, diese Lüge war eine Sünde, aber Gott hat sie eben vergeben und weil sie Gott fürchteten, die beiden, hat er sie dann auch reich gesegnet. Ich glaube nicht, dass das zweite Buch Mose diese Lüge der beiden hier als Sünde bezeichnet. Warum nicht? Wenn wir in die 10 Gebote gucken, dann steht da nicht, du sollst nicht lügen. Sondern dort steht, du sollst kein falsches Zeugnis sagen gegen deinen Nächsten. Das heißt, es wird uns geboten, die Wahrheit zu sagen in Beziehungen zu anderen Menschen. Und ähnlich ist es auch im Neuen Testament. In Epheser 4, Vers 25 schreibt Paulus, darum legt die Lüge ab und redet Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten. Und dann kommt die Begründung, denn wir sind untereinander Glieder. Ja, auch hier ist die Begründung dafür, dass wir die Wahrheit sagen sollen, dass wir in Beziehungen zueinander stehen. Und auf der anderen Seite finden wir im Alten Testament 15 Bibelstellen, wo Menschen ihre Feinde anlügen. Entweder direkt durch Worte, indem sie ihnen ins Gesicht lügen, oder indem sie durch ihre Taten irgendetwas vortäuschen, was gar nicht so ist. Also zum Beispiel eine List im Krieg oder sowas. Ja, das bekannteste Beispiel ist wahrscheinlich die Hure Rahab, die die Kundschafter in Jericho auf ihrem Dachboden versteckte und dann ihre eigenen Soldaten anlog. Das Interessante an diesen 15 Fällen, von denen wir im Alten Testament lesen, ist, dass die Bibel diese Lügen entweder unkommentiert lässt oder sie sogar die Lügner für ihre Lügen oder in ihrem Verhalten lobt. Was heißt es für uns? Grundsätzlich fordert die Bibel von uns, in jeder Situation die Wahrheit zu sagen. Und das gilt ganz besonders gegenüber den Menschen, mit denen wir in einer Beziehung leben. Das heißt in unserer Familie, in unseren Freundschaften, auf der Arbeit und in der Gemeinde. Aber anscheinend erlaubt es die Bibel auch in Ausnahmefällen, unsere Feinde zu belügen, wenn es einer größeren Sache, wenn es Gottes Sache dient. Ich betone das Wort Ausnahmefälle. Das heißt nicht, dass du morgen auf die Arbeit gehen kannst und dir denkst, naja, den Kollegen konnte ich eh noch nie leiden, ich lüge ihm jetzt mal direkt ins Gesicht. Aber es gibt diese Ausnahmefälle. Und darauf haben sich auch immer wieder Christen berufen, die zum Beispiel während der Zeit des Dritten Reiches Juden versteckt haben. Und wenn dann die Nazis kamen und gefragt haben, habt ihr Juden versteckt, dann eben gelogen haben. Ich glaube, dass auch diese Verse heute, die wir uns jetzt gerade angucken, das Verhalten der Hebammen gutheißen. Und zwar aus drei Gründen. Der erste Grund, warum ich glaube, dass dieser Abschnitt uns deutlich machen möchte, das Verhalten der Hebammen war absolut vorbildlich, ist die Tatsache, dass ihre Namen genannt werden. Sie sind die einzigen Personen, die hier handeln in dieser Geschichte, deren Namen genannt werden. Der Pharao wird nicht mit Namen genannt und auch sonst niemand im ganzen Kapitel. Und um das zu verstehen, müssen wir verstehen, wie damals, dass damals Namen eine höhere Bedeutung hatten als heute. Ja, heute sind Namen oft Schall und Rauch, aber damals war es sehr wichtig, was der Name bedeutete. Und häufig, wenn Menschen im Alten Testament mit Namen genannt werden, obwohl es jetzt nicht unbedingt nötig wäre, ich meine, wir würden diese Geschichte auch verstehen, wenn wir nicht wüssten, wie die Hebammen hießen, dann ist es häufig so, dass der Heilige Geist ihr Verhalten als vorbildlich darstellen möchte. Der erste Grund, sie werden mit Namen genannt. Der zweite Grund, Vers 20a, und Gott segnete die Hebammen. Gott belohnte die Hebammen ganz bewusst dafür, dass sie so gehandelt haben, wie sie gehandelt haben. Und jetzt betritt übrigens auch Gott die Bühne. Ja, das erste Mal im zweiten Buch Mose taucht er in Vers 17 auf. Da heißt es, dass die Hebammen Gott fürchteten. Und jetzt in Vers 20 tritt er das erste Mal als handelnde Person auf. Bisher war er hinter den Kulissen geblieben und hatte hinter den Kulissen gehandelt. Jetzt tritt er auf. Er ist die dritte Hauptperson des Buches nach dem Volk Israel und dem Pharao. Und drittens, falls wir immer noch Zweifel haben, dass Gott das Verhalten der Hebammen gut hieß, Vers 21. Und es geschah, weil die Hebammen Gott fürchteten, baute er ihnen Häuser. Häuser ist hier nicht gemeint im Sinn von vier Wände und ein Dach, sondern im Sinn von Familie. Gott segnete die Familien der Hebammen, weil die Hebammen so gehandelt haben, wie sie gehandelt haben. Und das bringt mich zu meinem dritten und letzten Punkt. Gott zu fürchten lohnt sich, auch wenn es dich etwas kostet. Ja, was machte das Verhalten der Hebammen aus? Zwei Dinge. Erstens, sie fürchteten Gott. Das heißt, es war ihnen nicht in erster Linie wichtig, was der Pharao mit ihnen machen würde oder was andere Menschen über sie denken würden. Sondern was die Hebammen wussten ist, Gott ist da. Er hat die Kontrolle. Ihm sollen wir gehorchen. Und das Zweite, was sie machten, ist, sie dachten nach. Sie wussten, Gott will nicht, dass wir töten. Er will auch nicht, dass wir lügen. Was wiegt hier schwerer? Und dann entschieden sie sich, den Pharao anzulügen. Und Gott belohnt sie dafür. Und ich glaube, die Botschaft für dich heute Morgen ist, wenn du Dinge für Gott opferst, wenn du Gott mehr fürchtest als andere Menschen, wenn du bereit bist, dich deine Nachfolge etwas kosten zu lassen, dann wird Gott dich belohnen. Folge ihm nach, auch wenn du dich im Moment fragst, wo er gerade ist, warum er nicht eingreift. Auch dann, wenn er sich gerade ganz weit weg anfühlt. Und wenn du jetzt denkst, ja klar werde ich belohnt werden für das, was hier auf dieser Erde ist, im Himmel dann. Dann sage ich dir, ja, im Himmel wirst du dafür belohnt werden. Aber Jesus verheißt es uns auch schon hier auf der Erde. Markus 10 lesen wir die Begebenheit, wie Petrus einmal zu Jesus kam und ihn fragte, Jesus, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Und in diesem Satz steckt die Frage drin, Jesus, was haben wir davon? Und Jesus antwortet, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Gott zu fürchten kostet. Es gibt's nicht kostenlos, aber es lohnt sich noch mehr. Und das gilt nicht nur für Pua und Schifra, sondern das gilt auch für dich. Und am Ende unseres Kapitels scheint es unentschieden zu stehen zwischen Gott und Pharao. In Vers 20 lesen wir ein drittes Mal, dass das Volk sich fröhlich weiter vermehrte. Punkt für Gott. Aber auch der Pharao gibt sich nicht geschlagen. Vers 22, da gebot der Pharao seinem ganzen Volk und sprach, werft alle Söhne, die ihnen geboren werden, in den Nil, aber alle Töchter lasst leben. Wenn die israelitischen Hebammen das schon nicht hinbekommen, dann müssen wir Ägypter das eben selbst übernehmen. Und an der Stelle bleiben wir heute stehen. Drei von vier Hauptcharakteren des Buches haben wir kennengelernt. Das Volk Israel, den Pharao und Gott. Gott und Pharao stehen sich gegenüber und dazwischen scheint das Volk Israel völlig aufgerieben zu werden. Und im zweiten Kapitel werden wir mit Mose dann den vierten Hauptcharakter des Buches kennenlernen und anfangen zu sehen, wie Gott durch ihn das Duell mit dem Pharao für sich entscheiden wird. Aber noch stecken die Israeliten in dieser schrecklichen Lage. Zwangsarbeit machte ihnen das Leben schwer und jetzt müssen sie auch noch den Mord an ihren neugeborenen Kindern befürchten. Aber all das ist kein Grund, die Frage, wo ist Gott, mit er ist nicht da zu beantworten. Denn Gott ist da. Das siehst du erstens an seinem Handeln in deiner Vergangenheit. Darauf vertraue zweitens in der vielleicht sehr schwierigen Gegenwart. Und ihm folge nach. Auch wenn es hart auf hart kommt, es wird sich lohnen. Amen.